Nun sind wir im vierten Kapitel des Jakobusbriefs angelangt und dort die ersten sechs Verse wollen wir heute lesen, die sicher nicht ganz so einfach sind, aber wir müssen davon ausgehen, dass auch Gemeinde Jesu, und das wird ja hier angesprochen, sich manchmal auf sich selbst konzentriert. Und wenn sie das tut, dann kann es leicht zu Dissonanzen kommen. Denn wenn man nur aufeinander hockt, ich sage das mal so salopp, dann kann man sich gegenseitig auch auf den Wecker gehen. Ja, und deswegen ist es gut, wenn man neu lernt, für Jesus unterwegs zu sein. Dann hat man ein Ziel, was nicht auf sich selbst nur fixiert ist, sondern auf den Auftrag, den Gott gegeben hat. Und wenn man so aufeinander sitzt und nicht mehr die Mission sieht, dann passieren ungute Dinge. Jakobus ist ja der Bruder des Herrn gewesen. Er gehörte zu der Familie von Josef und Maria. Und von ihm und seinen Geschwistern steht ja geschrieben im Johannesevangelium, sie glaubten zunächst nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie hielten ihn für verrückt, für durchgedreht, übergeschnappt. Ja, so haben sie ihn bezeichnet. Der ist nicht ganz richtig. Aber dann hat Jakobus später gemerkt, er ist der Sohn Gottes. Und dann hat er das alles, was er gehört hat, von seinem irdisch gesehen Halbbruder stark verteidigt. Man soll nicht nur glauben, sondern auch tun, was man glaubt. Denn ein Glaube ohne die Tat ist ein falscher Glaube oder gar kein echter Glaube. Glaube muss beweglich sein. Wir haben ja da in den Kapitel zuvor davon gesprochen, dass das Reden ein großes Hindernis sein kann, wenn das Reden nicht unter der Zucht des Heiligen Geistes steht. Da kann so viel Übles bei rauskommen, so viel Verletzungen entstehen. Und dann haben wir davon gelesen, dass eine bestimmte Wesensart durch den Heiligen Geist die Gläubigen prägt, nämlich Friedfertigkeit und Gütigkeit, Barmherzigkeit, unparteiisch zum Beispiel. Das ist ja so ein großes, starkes Wort, das wir manchmal als Menschen gar nicht hinkriegen. Wir nehmen gerne Partei für irgendwelche Menschen, aber Gott will das nicht. Er will, dass wir unparteiisch bleiben, gebunden an ihn, an den Herrn allein und von dort aus entscheiden. Nicht parteiisch, ob mir jemand sympathisch, unsympathisch, ob er nun mein Verwandter oder ein Freund oder Bekannter oder Entfernter ist, nicht. Kinder Gottes haben die Freiheit, aus der Perspektive Gottes zu entscheiden. Und nun geht es weiter in Kapitel 4. Da wird etwas angesprochen, was wirklich ungut ist, aber doch leider vorkommt. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich dahin, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es in Sprüche 3,34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir diesen Text lesen, könnten wir sagen, wie sicher auch viele Ausleger unserer heutigen Zeit sagen würden, so war es damals. Natürlich musste Jakobus durch den Geist Gottes das so niederschreiben, weil damals alles durcheinander ging. Aber ich glaube nicht, dass wir diesen Text in die Vergangenheit schieben dürfen, sondern dass das immer ein wiederkehrendes Moment ist, was in der Gemeinde Jesu stattfinden kann und leider auch stattfindet. Immer wieder aufs Neue. Das Wort Gottes spricht in jede Zeit hinein. Und wir dürfen einfach nicht so tun, als ob uns das gar nichts angeht. Kampf und Streit findet leider statt. Das sind ja Widersprüche, die unter den Gläubigen herrschen können. Widersprüche, warum? Weil auf der einen Seite wir doch ein neues Leben bekommen haben. Der Heilige Geist hat uns zu neuen Kreaturen gemacht, die nicht mehr streiten und kämpfen. Und auf der anderen Seite findet immer Streit und Kampf wieder statt. Da ist doch etwas im Widerstreit. Da müssen doch neue Prioritäten gesetzt werden. Und da wird die Frage aufgeworfen, woher kommt das? Und es soll der erste Punkt sein, den wir behandeln wollen. Wir müssen feststellen, dass der Glaube an Jesus Christus nicht nur die Bejahung des Kreuzes ist. Das ist nur eine Seite. Wer an Jesus Christus glaubt, bejaht voll und ganz das Kreuz. Denn für ihn hat Jesus es erduldet. Die Sünden sind dort bezahlt worden. Der Satan ist geschlagen worden, dass er die Seelen der Menschen nicht mehr gängeln darf. Aber die Bejahung des Kreuzes beinhaltet zugleich für den Gläubigen die Verneinung des weltlichen, sündigen Wesens. Nur Glaube an das Kreuz ohne Verneinung des weltlichen, sündigen Wesens geht nicht, gibt einen Widerspruch, fördert nicht das Glaubensleben, zu dem wir berufen sind. Der praxisbezogene Glaube, und Jakobus spricht ja sonderlich von der Praxis. Er hat die Praxis im Leben Jesu gesehen. Er hat sie verkündigt gehört. Er hat die Schar der Anhänger gesehen, die er damals zunächst verachtete. Aber nun, als er selber gläubig wurde, merkte er, dass die Praxis das Entscheidende ist. Nicht nur das Hören, nicht nur das Reden, sondern die Frage, lebe ich das auch? Sonst betrüge ich mich selbst. Leben heißt aber, das Kreuz bejahen und die weltlichen, sündigen Lüste verneinen. Es gilt also, das aktive Ablegen dieses alten Menschen. Wir lesen das ja auch bei dem Apostel Paulus. Er spricht in einer harten Sprache und sagt, tötet den alten Menschen. Also so eine Aufforderung, gegen etwas, was den Glauben stört, anzugehen in meinem eigenen Leben. Töte die Glieder, die auf Erden sind, dass sie nicht gegen den Glauben streiten dürfen. Mach dich auf, so hätte er sagen können, bete darum, dass deine Eigenschaften des alten Menschen nicht gegen den Glauben des neuen Menschen streiten dürfen. Lass es dir ein tägliches Gebetsanliegen sein. Das heißt also, das aktive Ablegen des sündigen Wesens. Und das ist ja das Wesen der Welt, weil alle Menschen, die Jesus nicht haben, müssen nach den Maßstäben und dem Wesen der Welt leben. Ich habe mich gerade kürzlich mit meiner Frau wieder unterhalten darüber, über manche Punkte, wo wir einfach merkten, es ist nicht möglich, neutral leben zu können. Man gehört einem Geist oder einem Gott immer, entweder dem Gott der Welt oder dem himmlischen Vater. Es gibt keinen Weg dazwischen. Auch wenn ich sage, ich gehöre nicht Gott, will aber auch nicht dem Geist und Gott der Welt gehören, muss ich dem Geist und Gott der Welt gehören. Ich habe gar keine Wahl. Ich kann mich gar nicht dessen entziehen. Deswegen ist diese Entscheidung so wichtig für das neue Leben, was hier Jakobus anspricht. Denn das Ablegen des alten Wesens ist notwendig, um in dem neuen Wesen des Glaubens gebraucht werden zu können. Ich benutze bewusst dieses Wort Gebrauch. Das spiegelt nämlich wider, ich soll für etwas eingesetzt werden. Und das ist Gottes Wille. Wir lesen es ja auch in Johannes 17, dass er für seine Jünger betet, dass sie eingesetzt werden für etwas hier auf der Erde, nämlich für die Mission, für den Glauben. Der Herr sagt, eigentlich haben sie das neue Leben und sie könnten jetzt weggenommen werden. Sie passen nicht mehr in die Welt, weil das neue Leben etwas anderes ist als das alte. Aber ich bitte dich, betete Jesus, ich bitte dich, Vater, dass du sie bewahrst, dass durch ihr Zeugnis auch andere an mich glauben. Also das Ablegen ist notwendig des alten Lebens, damit wir aktiv gebraucht werden können vom Herrn in dieser Welt. Das Wesen dieser Welt wird ja zunehmend, und das merken wir ja auch um uns herum, von diesem antichristlichen Geist geprägt. Von den Wesenszügen, die auch der Apostel Paulus bezeichnete für Menschen, die diesem Geist immer mehr ausgeliefert sind, dem antichristlichen Geist. Da lesen wir zum Beispiel in 2. Timotheus 3, 1 bis 5 Folgendes. Du sollst es wissen, dass in den letzten Tagen, also da, wo die antichristliche Zeit wirklich Raum greift, schlimme Tage sein werden. Die Menschen, und jetzt werden sie charakterisiert, wie sind sie geprägt? Das sind Menschen, die viel von sich halten. Sie werden geldgierig sein, und auch das geht ja durch unsere Welt in mancherlei Weise. Prahlerisch werden sie sein, Angeber, hochmütig. Sie werden lästern, was gegen ihren Plan, gegen ihren Weg steht. Sie werden den Eltern ungehorsam sein. Glaubensmaßstäbe gelten dann nicht mehr. Sie sind auch undankbar. Man kann ihnen geben, was man will, sie wollen immer noch anderes und mehr. Sie sind gottlos. Sie sind auch lieblos. Sie sind unversöhnlich. Man kann mit ihnen nicht mehr zusammenstehen. Verleumderisch, zuchtlos. Sie sind wild und dem Guten Feind. Sie sind Verräter, unbedacht. Sie sind aufgeblasen und sie lieben das Wohlleben in dieser Welt mehr als Gott. Das ist eine Charakteristik für den Menschen unter dem Geist dieser Welt. Da nimmt er immer mehr zu. Und da sollen wir nicht verstrickt werden in diesen Geist. Darum sagte der Herr Jesus in Lukas 11 zum Beispiel zu diesen sich fromm dünkenden Pharisäern, die ja wohl nach ihren eigenen Gutdünken Gott folgen wollten. Und er sagte ganz klar, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir, und ich benutze jetzt mal ein anderes Wort, wie es hier steht, arbeitet, sammelt steht hier, der baut ab und der zerstreut. Also hier wird wirklich ganz klar bezeichnet, dass Jesus sagt, es geht nur im Glauben, wenn du mit mir kommst und mit mir arbeitest. Wenn du das nicht tust, dann bist du einer, der zerstört. Oder in Römer 12, Vers 9 steht ja, Paulus schreibt dort so, hasst das Arge und hängt allein dem Guten an, das heißt dem neuen Leben. Jakobus möchte darauf auch Wert legen und das deutlich machen. In Psalm 97, Vers 10 wird die Selbstverständlichkeit in Bezug auf die Glaubenspraxis der Welt gegenüber so betont. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Also, wenn ihr den Herrn liebt, wendet euch gegen den Geist dieser Welt. Sagt dem alten Leben ab. Sonst kommt nämlich Krieg und Streit und all das Mögliche wieder auf. In Matthäus 6, Vers 24 betont auch der Herr, dass eine Doppelseitigkeit, ein parallel laufendes Leben zweier Leben nicht möglich ist, denn er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Man kann nur entweder Gott dienen oder dem Mammon. Und Mammon steht hier für Weltgeist, für altes Leben. Ich kann nur dem unerlösten Leben leben oder dem neuen. Beiden kann ich nicht zugleich leben. Der Versuch, beiden zu leben, endet immer im Chaos und Unfrieden, Freudlosigkeit und so weiter. Der Glaube an Jesus bewirkt durch den Heiligen Geist immer das Gute. Alles, was zum Frieden dient. Der Glaube an Jesus bewirkt immer nur alles, was zum Frieden dient, nichts anderes. Was zum Frieden mit dem Herrn und untereinander dient. Und was zum Frieden dient, das macht froh. Und das baut auf. Und das ist Gottes Gedanke. Jakobus wollte gleicherweise die Gläubigen ja herausfordern, darüber neu nachzudenken, was unter ihnen pulsiert. Ob es der Friede Gottes ist des neuen Lebens oder ob ein Rückfall in die menschlichen Bedürfnisse, Vorstellungen und Pläne geschehen ist. Hier wird das Wort gebraucht, das, was euch gelüstet, was ihr gerne habt, darum betet ihr. Aber das kann nicht erhört werden. Denn das baut ja nicht auf, das macht auch nicht froh und das gibt keinen Frieden. Zwischen den Glaubensgeschwistern soll also die Kraft, und das ist das Wichtige dabei auch zu sehen, nicht nur die Vergebung, sondern die Kraft der Vergebung. Zum echten Vergeben braucht es Kraft. Man kann nicht mit einem Wort sagen, ja, ich vergebe dir. Da hat man noch lange nicht vergeben. Wenn man nicht die Kraft der Vergebung hat, die Kraft der Vergebung aus dem Heiligen Geist vergibt nicht nur mit Worten, sondern sie liebt sofort auch den Nächsten, nimmt wieder an und vergisst, was geschehen ist. Das kommt nie mehr aufs Tablett. Da holt man nie was aus der Vergangenheit hervor. Das ist die Kraft der Vergebung. Das tut Gott nämlich mit uns auch. Er holt nie etwas aus meiner Vergangenheit hervor und sagt, naja, du bist ja damals auch so ein schlechter Kerl gewesen und das hast du. Macht er nie. Das macht nur der Teufel. Der macht das. Der will uns anklagen, wie es in der Offenbarung steht, der Verkläger, unser Brüder, Tag und Nacht. Ja? Aber Gott tut es nicht. Und das ist diese Kraft der Vergebung, die Kraft der Hoffnung auf himmlische Herrlichkeit und die Kraft der auferbauenden Hilfe. In Römer 14 schreibt auch der Apostel Paulus in diesem Zusammenhang, lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und was zur Besserung untereinander dient. Also das ist wieder aus der Kraft Gottes. Das müssen wir uns einfach so als Vorspann auch mal vors Herz halten. Selbst wenn vielleicht dem einen oder dem anderen daraus ein vorübergehender Nachteil erwächst, soll doch der praktische Glaube immer den Frieden suchen. Es kann mich ja jemand übervorteilt haben. Ich habe Schaden gelitten. Doch soll ich den Frieden suchen. Ja, das ist das Wichtige. Und das spricht auch Paulus im Korintherbrief an. Ich möchte das mal in diesem Zusammenhang lesen. Das habe ich mir auch notiert. Woher kommt Kampf unter euch? Die Korinther waren ja da auch gefährdet, wie eben alle Gläubigen. In Kapitel 6, 1. Korinther 6, Vers 6 und 7. Vielmehr rechtet unter euch ein Bruder mit dem anderen. Und das noch vor den Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht Unrecht tun? Das ist eine seltsame Frage, ne? Da muss ich dann Unrecht leiden. Paulus stellt diese Frage auch. Warum lässt du dir nicht lieber Unrecht tun und bleibst im Frieden, als dass du anfängst zu streiten? Dieses Wort warum kann ja beantwortet werden, ja, weil ich im Moment selber auch nicht im Frieden lebe. Deswegen lasse ich mir nicht Unrecht tun. Und noch die Frage dazu, ja, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ihr gebt euren Frieden auf wegen dieser Sache? Vielmehr tut ihr dann Unrecht und übervorteilt, und das unter den Brüdern. Also hier werden wir aufgefordert, in dem Frieden Jesu zu bleiben, lieber Unrecht zu leiden, lieber übervorteilt zu werden, aber selber im Frieden zu bleiben. Da merken wir, da kommen wir an eine Grenze, an unsere menschlichen Grenzen. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber das kann die Kraft der Vergebung. Und daran erinnert der Jakobus. Lebt in dieser Kraft. Seid entschieden, dem Herrn zu folgen. Ja, warum ist Kampf und Streit sogar unter den Gläubigen? Trotz der Wiedergeburt im Heiligen Geist haben wir, und das müssen wir uns auch sagen, immer noch den irdischen Leib, den äußeren Menschen. Der ist von Hause aus total verderbt. Der kann auch nie verbessert werden. In ihm steckt die Sünde. Er kann nur ignoriert werden. Und das meint Paulus im Römerbrief. Er ist da, dieser alte Mensch. Aber der Neue ist stärker. Und jetzt sollt ihr mit dem Neuen den Alten zurechtbringen. Er wird nicht neu, der Alte. Nie, nie. Er bleibt verderbt bis auf den Grund und geht in den Tod. Aber der neue Mensch darf frei von ihm leben, indem er den Alten nicht zum Zuge kommen lässt. Das Gesetz der Sünde ist nach wie vor in dem alten Menschen vorhanden. Darum sagt Jakobus, jetzt denkt daran, woher kommt das unter euch? Es sind die Gelüste in euren Gliedern. Die bringen das immer noch fertig, dass Kampf und Streit unter euch ist. Das sind die Gelüste in euren Gliedern. Obwohl Paulus ja auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, den Glaubenssieg durch Jesus über den alten Menschen ausruft, bestätigt er aber zugleich, dass der alte Mensch auch noch vorhanden ist. In Kapitel 8, Vers 1 sagt er nämlich, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So, wir sind im neuen Menschen, wir sind frei, wir sind neu, wir sind in Ewigkeit geborgen. Aber er spricht auch in Kapitel 7, Vers 23 davon, ich sehe noch ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt. Und es hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Nochmal Kapitel 8, Vers 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, also des neuen Lebens, der lebendig macht an Jesus Christus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Mit anderen Worten, das Gesetz der Sünde und des Todes ist noch da in dem Fleisch, aber die Verpflichtung, ihm zu leben, ist durch den Geist Gottes gebrochen worden. Das ist das Neue. Und Jakobus stellt nicht umsonst diese Frage, warum geschieht das wieder unter euch, was nicht geschehen soll? Er will darauf hinweisen, ihr macht keinen Gebrauch von dem Gesetz der Freiheit. Ihr verfallt wieder dem Gesetz der Sünde und des Todes in eurem Leib. Und das sollen Kinder Gottes nicht tun, weil sie sonst auch nicht am Werk des Herrn stehen können. Wir lesen das auch in anderen Briefen, wie zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 17 und 18, wo Paulus deutlich sagt, dass das Fleisch, das Gesetz der Sünde und des Todes, gelüstet gegen den Geist Gottes, des neuen Menschen. Und umgekehrt natürlich auch. Der neue Mensch will nichts mit dem Alten zu tun haben. Sie sind ständig gegeneinander. Und wir leben in dieser Symbiose, will ich mal sagen, der zwei Menschen. Aber der eine soll die Oberhand gewinnen und das ist Gottes Geist, der neue Mensch. Und wenn der nicht die Oberhand behält, dann kommen solche Dinge, die Jakobus hier hervorkehrt und anprangert, zum Tragen. Dann sagt er, ihr seid begierig, ihr erlangt's aber nicht mit eurem Streit und Zank. Ihr mordet, natürlich morden wir keinen und die Gläubigen, die bringen auch keinen um. Aber das Morden wird ja in Matthäus 5, Vers 22 schon dort angesetzt, wo ich mit den Glaubensgeschwistern hadere. Der Herr Jesus sagt, wer jemand umbringt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber mit seinem Bruder hadert, ist auch des Gerichts schuldig. Er hat schon gemordet. Ja, deswegen, ihr mordet und ihr neidet und dabei gewinnt ihr nichts, weil das wieder aus dem alten Menschen kommt. Ihr streitet und kämpft und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also er will sagen, weil der Gläubige sich nicht allein an dem Haupt der Gemeinde orientiert und dem neuen Leben, darum habt ihr das andere, was euch gegeben werden sollte, zum Sieg nicht. Man sucht wieder Lebensglück und Lebensfreude durch Begierden und Genusssucht und wird enttäuscht. So ähnlich wie nach einem Alkoholrausch. Manche möchten ja ihre Sorgen betäuben und an Tränken sinnen, sind sie im Rauschzustand und denken, das sei nun weg. Ja, und dann sind sie ernüchtert und ist alles wieder da. Alles wieder beim Alten. Das meint hier Jakobus, ihr macht das, aber es ändert sich nichts. Es ist wieder alles beim Alten. Man beneidet den Nächsten, hier steht auch was von Neid, um seine Gaben, Fähigkeiten vielleicht zu haben, seine materiellen Güter, lebt gegen ihn im Konkurrenzdenken und kommt dabei überhaupt keinen Schritt voran. Kommt keinen Schritt voran. Das sind die Tatsachen, die hier Jakobus in seinem Brief auch aufdecken will. Man lebt rückschrittlich. Hass und Neid rufen im eigenen Leben nie Frieden und nie Geborgenheit hervor. Das hat dann gar keinen Platz. Oftmals will man sich sogar mit Streit und Krieg das vermeintliche Recht erobern, kämpfen, damit ich zum Recht komme. Und wenn man es dann vielleicht bekommen hat, erkennt man im Nachhinein, es war nur Haschen nach Wind. Man fängt wieder von vorne an. So hat ja schon manch einer um die Erbschaft gestritten. Wir sagen, bis aufs Blut, beinahe. Und dann hat er endlich das Haus geerbt. Nachher hat er die ganzen Schulden mitgeerbt und gemerkt, wie viel Arbeit er damit hat. So, und das war das Resultat seines vergeblichen Kampfes. Jakobus spricht aber hier eben noch etwas an, da kommen wir zu diesem Punkt, das Gebet. Er sagt, weil ihr nicht bittet, setzt aber natürlich hinzu, irgendwie betet ihr schon, aber nicht so, wie es richtig ist. Ihr betet nur dahingehend, wie ihr es euch wünscht, dass es geschehen soll in eurem Leben und wie ihr ein Wohlleben damit führen könnt. Das sagt er hier. Ihr bittet nicht richtig. Ihr betet nicht so, dass ihr das empfangt, was Gott euch geben will. Ihr bittet so, dass ihr das empfangt, was ihr gerne haben möchtet. Er bringt das hier direkt auf den Punkt. Da kann man sich dann persönlich fragen, ja, worum bete ich eigentlich? Bete ich um das, was ich gerne hätte? Oder ist es mir ein Gebetsanliegen, dass ich das kriege, was Gott mir geben will? Es gibt ja dieses Geheimnis in Matthäus 18, Vers 19. Da spricht der Herr, wenn zwei eins werden auf Erden. Und da spricht er natürlich von den Jüngern. Alles, was sie dann beten, das kriegen sie auch. Und zwar diese Einheit ist die Einheit in Gott. Wenn sie in Gott eins werden und dann beten sie darum, dass Gott diese Gaben und Geschenke gibt, die er vorbereitet hat und die jetzt Raum gewinnen sollen in dem gläubigen Menschen. Und er gibt es. Wir lesen ja auch in diesem selben Jakobusbrief später von diesem einfachen Gebet des Elia. Wenn wir den Namen Elia nennen, innerlich schauen wir gleich auf. Oh, der große Prophet. Man spricht ja auch oft nicht von großen Männern Gottes. Heilige Männer. Was sagt Jakobus? Nein. Er war ein Mensch wie du und ich. Der hat gebetet und der Himmel verschloss sich 3,5 Jahre. Er hat wieder gebetet und dann regnete es. Jakobus bringt es sehr auf die Praxis. Er sagt, es kommt nicht auf die Art des Menschseins an, ob jemand stark oder schwach ist, sondern es kommt auf die Verbindlichkeit mit dem himmlischen Vater an. Dass er das tun kann in dem Menschen, was er will. Und Gott wollte durch Elia das tun, dass der Himmel verschlossen wird. Animierte ihn zum Gebet, bete, dann war der Himmel zu und es regnete nicht. Er war ein Mensch gleich wie wir. Also das richtige Bitten mahnt hier Jakobus an. Denn Gott ist nicht, und das müssen wir auch aus diesem Text neu sehen, er ist kein Menschendiener. Er ist kein Menschendiener, der dem sündigen Wesen Vorschub leisten will. Denn in dem natürlichen Menschen, was der Mensch so denkt, stecken nur die sündigen Details und das sündige Verlangen. Gott ist kein Menschendiener. Er hat uns für sich erkauft. Deswegen sollen wir ihm und seinem Willen angehören. Die Hilfe Gottes im Leben der Gläubigen soll immer zu einer tieferen Beziehung zum Herrn führen. Nicht zu einem normalen Weiterlaufen in dieser Welt, wie es der Mensch sich vorstellt, sondern mit jeder erfüllten Bitte soll meine Beziehung zu ihm enger werden, intensiver. So lesen wir zum Beispiel Matthäus 8, Vers 14 und 15, als in Kapernaum Jesus hörte, dass die Schwiegermutter von Petrus, also Petrus war verheiratet, krank daniederlag. Sie baten ihn für sie, er möge doch kommen und sie anrühren. Jetzt sehen wir aus dem ganzen Geschehen, warum der Herr das tat. Er ging hin, rührte sie an und das Fieber wich, sie stand auf und sie diente ihm. Das war die Konsequenz der Hilfe. Und sie diente ihm. Das heißt, erhörliches Gebet soll in uns ein tieferes Dienen und besseres Dienen vor dem Herrn bewirken. Petrus hat das auch so geschrieben in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 2, wo er sagt, dass wir die übrige Zeit unseres Lebens nicht der Menschenlüste, die Jakobus hier angesprochen hat, die nun wieder aufgebrochen sind, sondern dem Willen Gottes leben. Ich lese nochmal diesen Vers aus der 84er Übersetzung. Dass dieser Mensch hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebt. Das ist der neue Auftrag. Und wo dieser nicht wahrgenommen wird, kommt es wieder zu Kampf und Streit. Praktischer Glaube äußert sich also in dem Bewusstsein, ewiges Leben zu haben durch Jesus Christus. Das habe ich dann jeden Tag. Ich bin ein Ewigkeitsmensch und habe Ewigkeitswerte in mir. Und dadurch kann ich auch Ewigkeitsgebete haben. Durch diesen neuen Menschen und Johannes beschreibt das auch ganz deutlich in 1. Johannes 5, Vers 12, dass er sagt, wenn wir Gebete haben, die da erhört worden sind, wissen wir, dass wir die Bitten haben, die uns Gott gegeben hat, aus der Ewigkeit, in der Zeit. Es ist so richtig eng an Gott angeschmiegt, das Glaubensleben. Das passt natürlich in das Gedankengut der Welt überhaupt nicht hinein. Das ist ganz anders. Da geht es nur um den Menschen. Da geht es nur um menschliche Bedürfnisse. Aber hier bei Kindern Gottes geht es um Gott, um das ewige Leben, um die Gemeinschaft mit Gott schon hier in dieser Zeit. Und darum sagt Johannes, die Freudigkeit, die wir zu ihm haben, ist da, wo wir bitten nach seinem Willen, dass er uns erhört. Das macht uns froh. Und dazu sind wir da eingeladen. Ich komme noch zu dem Punkt, wo wir als Kinder Gottes nicht so einseitig leben wollen, werden wir nach dem unrevidierten Text geistliche Ehebrecher genannt. Da heißt es dann, ja, ihr Ehebrecher, ihr Abtrünnigen, steht hier in der 84er, in dem unrevidierten Text, ihr Ehebrecher. Ist es so, und ich habe das mal neu nachgelesen, auch in Matthäus 19, was der Herr Jesus von der Ehe sagt. Er spricht davon, dass Gott, der Vater, einen Mann und eine Frau geschaffen hat. Und der Mann verlässt sein Haus und hängt an seiner Frau. Und jetzt sind die zwei nicht mehr zwei, sondern nur noch einer. Das heißt also, man ist eine Sache nur noch, eine Person, und die kann und soll nicht auseinandergerissen werden. Und wo die auseinandergerissen wird, diese eine Person, bricht man die Zusammenführung der zwei zu eins. Und dann sagt der Herr Jesus, und wer den Bruch dieser einen Person, wenn ein anderer diesen Bruch heiratet, wird er mitteilhaftig an dem Ehebruch. Und wenn der, der zurückbleibt, von dem Bruch auch heiratet, dann bricht er auch die Ehe. Das ist so deutlich, Matthäus 19, es gibt nicht mehr zwei vor Gott, wo die Ehe eingegangen ist, sondern nur noch einer. Und jetzt verstehen wir das geistlich auch. Durch den neuen Menschen, so schreibt auch Paulus, sind wir mit dem Geist Gottes eins geworden. Sein Geist in uns, selbe Geist. Ich habe keinen anderen Geist als der Geist, der in Gott ist. Gottes Geist in uns, das ist die neue Kreatur. Und das darf nicht gebrochen werden. Und wenn wieder der alte Mensch dazwischen treten darf, entsteht so ein Bruch, und dann nennt man das Ehebruch oder abtrünnig. Wisst ihr denn nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Dann wird man Gottes Feind, wenn man wieder zurückkehrt in das alte Wesen. Also Jakobus spricht immer wieder von der Praxis des Glaubens. Aber Gott will uns mit allem beschenken. Im Römerbrief Kapitel 8 heißt es, sollte Gott uns mit Christus nicht alles schenken, dass diese Einheit pulsiert, Himmel, Erde, also in dem gläubigen Menschen, angebunden, unsichtbare Verbindung nach oben. Der Geist Gottes im Leben des Gläubigen begehrt und eifert immer um das Heilige. In Vers 5 haben wir gelesen, meint ihr, die Schrift sagt es umsonst? Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns, man muss das ja richtig buchstabieren, er wacht über den Geist, den er in uns wohnen lässt. Also derselbe Geist. Über den wacht er und begehrt und eifert, dass er durch diesen Geist, den er in uns wohnen lässt, sein Werk vollführen kann. Darum in Sprüche 3,34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt also, den Demütigen, da schenkt er, dass das Wachen über sein Geist in dem Gläubigen auch das ausrichtet, was Gott gefällt. Das sind Worte, die ein Nichtwiedergeborener nicht nachvollziehen kann, weil er gar nicht weiß, was das ist. Aber alle Wiedergeborenen, die ja hier auch angesprochen sind in der Bibel, wissen das. Sie sind ja eine neue Kreatur. Und sie wissen, dass Gott wacht über diese neue Kreatur, will sie unbedingt beweglich erhalten, unbedingt einsetzen zu seiner Ehre in dieser Welt, damit andere Menschen auch zu Jesus Christus finden. Johannes schreibt, passt auf, die Welt vergeht mit ihrer Lust, lasst euch nicht wieder einfangen. Wer aber diesen Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich lese zum Schluss noch einmal diese 6 Verse. Woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Kommt nichts daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr mit übler Absicht bittet, nämlich damit, dass ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns wohnen lassen will und gibt uns so reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann geht es ja später weiter mit der Aufforderung, dann demütigt euch unter diese gewaltige Hand Gottes, damit er all das Gute tun kann. Glaubenspraxis für die Gemeinde.